Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry. Ich bin Opernsängerin. Es ist Faschingszeit, die fünfte Jahreszeit, in der Narren regieren und die Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt wird. Karneval, Fasching, Fastnacht, ganz gleich, wie man es nennt. Es ist die Zeit der Maskenbälle, Kostümzüge und ausgelassenen Feste vor Beginn der Fastenzeit. Dieses bunte Treiben liefert seit jeher Stoff für Geschichten und Musik. Robert Schumann ließ sich davon inspirieren und schuf 1834, 1835 seinen Klavierzyklus Karneval Opus 9, den er selbst als kleine Szenen auf vier Noten bezeichnete. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um dieses geistreiche Werk. Schumanns Karneval ist ein klingendes Maskenfest voller versteckter Botschaften, literarischer Anspielungen und persönlicher Porträts. Beginnen wir mit dem Blick hinter die Kulissen. Wie kam Schumann auf die Idee, einen Maskenball in Musik zu setzen und was trieb ihn dabei um? Die Geschichte beginnt mit einem Walzer von Franz Schubert. Schumann war ein glühender Verehrer Schuberts. 1829 notierte er schwärmerisch in sein Tagebuch, er habe eine glückliche Fantasie über den Sehnsuchtswalzer entwickelt. Einige Jahre später, 1833, 1834, arbeitete Schumann tatsächlich an Variationen über eben diesen Walzer. Er nannte die Entwürfe Sennmusikal bzw. Senn-Mignon. Diese Variationen blieben unvollendet, doch aus ihnen ging Karneval unmittelbar hervor. Der Schlüssel war eine Entdeckung, die Schumann im September 1834 machte. Er stellte fest, dass die Tonbuchstaben ASCH und ASCH genau den Namen des böhmischen Städtchens Asch ergeben, dem Heimatort seiner Verlobten Ernestine von Fricken. Zufall oder Schicksal? Schumann jedenfalls war elektrisiert von diesem Buchstabenrätsel. Er bemerkte zudem, dass Asch auch in dem Wort Fasching steckt. Schumann brach die Arbeit an den Schubert-Variationen ab und übernahm stattdessen das bereits komponierte Eröffnungsstück dieser Variationen, eine quasi-maestoso-Einleitung als Präambule in den neuen Zyklus Karneval. Fortan stellte er alle Miniaturen dieses Zyklus unter das Motto der vier magischen Noten. Karneval trägt deshalb den französischen Untertitel Scène mignon sur quatre notes, niedliche Szenen auf vier Noten. Ursprünglich hatte Schumann sogar vor, dem Werk einen deutschen Titel zu geben, Fasching. Darin wären ebenfalls die Buchstaben ASCH enthalten gewesen. Der Untertitel sollte Schwänke auf vier Noten lauten. Schließlich lenkte Schumann jedoch auf Wunsch seines Verlegers ein und wählte den modischen französischen Titel Karneval. Schumann war Mitte 20 in Leipzig ansässig und stand am Beginn seiner Karriere. Eigentlich hatte er Pianist werden wollen, doch eine Verletzung an der rechten Hand, verursacht vermutlich durch ein mechanisches Übungsgerät, beendete seine Virtuosenlaufbahn früh. So wandte Schumann sich verstärkt dem Komponieren und Schreiben zu. 1834 gründete er mit Gleichgesinnten, darunter sein Freund Ludwig Schunke, die Neue Zeitschrift für Musik. Eine innovative Musikzeitschrift, die frischen Wind in die damals verstaubte Musikkritik bringen sollte. Schumann stilisierte sich und seine Mitstreiter als Davidsbündler, eine Art Geheimbund von Künstlern, die gegen die Philister, also die erzkonservativen, fantasielosen Kräfte im Musikleben, zu Felde zog. Diese kämpferisch-romantische Geisteshaltung durchzieht auch den Karneval. Das letzte Stück heißt nicht umsonst Marsch der Davidsbündler gegen die Philister. Doch dazu später mehr. Noch ein paar Worte zu Schumanns Intention bei Karneval. Er selbst schrieb, das Publikum solle beim Hören mein maskiertes Ballfest entschlüsseln. Das wird ein wahres Spiel für sie. Er verstand sein Werk also als intellektuelles Rätsel, als humorvolle Herausforderung an Kenner. In den Noten sind allerhand kleine Hinweise und musikalische Kryptogramme versteckt. Allen voran die erwähnten Tonfolgen ASCH und ASCH, die fast in jedem Stück auftauchen. Sogar ein Beethoven-Motiv aus dem Emperor-Klavierkonzert wird im letzten Stück parodiert eingewoben. Mit solchen Details stiftet Schumann im Karneval ein dichtes Netz an Bedeutungen. Schumann unterteilt sein Karneval in 21 kurze Charakterstücke, musikalische Momentaufnahmen von Figuren und Szenen eines imaginären Maskenballs. Jedes Stück trägt einen Titel und fast alle enthalten die bereits erwähnten geheimen Tonfolgen. Nur wenige Ausnahmen weichen von diesem Muster ab, nämlich die Stücke Chopin und Paganini, die eher als Hommagen gedacht sind. Insgesamt aber zieht sich Schumanns Buchstabenmotiv wie ein roter Faden durch das Werk und verbindet die Miniaturen motivisch miteinander. In der gedruckten Partitur fügt Schumann sogar an zentraler Stelle ein rätselhaftes Zwischenspiel ein, die sogenannten Sphinx, in denen die Tonbuchstaben als Noten ausgeschrieben stehen, allerdings ohne sie zu spielen. Dazu gleich mehr. Das Werk hat dadurch eine gewisse Zweiteilung. Vor den Sphinx dominieren eher Stücke mit der Tonfolge ASCH, danach solche mit ASCH. Der feierliche Auftakt des Karneval heißt Präambule. Interessanterweise basiert das Präambule noch nicht strikt auf dem ASCH-Motiv. Es stammt ja aus Schumanns verworfenen Schubert-Variationen. Erst im lebhafteren Mittelteil des Präambule taucht die Buchstabenfolge ASCH dezent auf. Musikalisch ist dieses Intro prachtvoll und energisch. Schumann gibt hier bereits den festlichen, leicht ironischen Ton an. Hierfür greife ich zu einer meiner Lieblingspianisten. Arthur Rubinstein spielt Karneval so stimmungsvoll, lyrisch und klar in allen Einzelheiten, dabei stilistisch großartig. Bis heute unerreicht. Da verblassen meiner Meinung nach sogar Kempf und Arau, was weniger gegen diese beiden als für Rubinstein spricht. Wir verweilen deswegen die gesamte Stunde bei diesem wundervollen Pianisten. Doch nun starten wir mit Schumanns Karneval, Präambule.
Thank you.
zweiten Stück treten die Maskenfiguren auf. Pierrot ist der ewig verträumte, etwas melancholische Clown aus der Commedia dell'arte. Schumann zeichnet ihn musikalisch mit einem gutmütigen, etwas schwankenden Thema. Man hört förmlich Pierrots schlurfende Schritte und sein staunendes Gesicht. Im Bass erklingt zugleich das ASCH-Motiv Piano, während dazwischen lauter hervorstechende SCH-Akkorde poltern. Pierrot ist also voll ins Buchstabenrätsel verwoben. Man spürt hier die liebenswürdige Tollpatschigkeit der Figur. Pierrots Gegenpart ist nun im Anmarsch, der schalkhafte Harlekin. Er springt und wirbelt durch die Musik. Schumann notiert wilde Staccato-Sprünge und rasante Läufe, typisch für Harlekins akrobatische Späße. Das ASCH-Motiv ist präsent und gibt Harlekins Lachen den musikalischen Buchstabencode. Dieses Stück ist sehr kurz, aber sprüht vor Energie. Nun erklingt ein vornehmer Walzer. Hier tanzt wohl die feine Gesellschaft auf dem Ball. Schumann schlägt einen etwas gravitätischen Walzerrhythmus an, elegant, aber mit ironischem Unterton. Das Motiv ASCH ist auch hier eingearbeitet, allerdings in leicht verwandelter Form. Schumann hält das Stück vergleichsweise konventionell, womöglich als Kontrast zu den skurrilen Charakteren ringsum. Thank you. Jetzt wird es persönlich. Eusebius ist Schumanns eigener, imaginierter Charakter, der sanfte Träumer, die introvertiert-poetische Seite seines Ichs. Dieses Stück ist ein musikalisches Selbstporträt des leisen Denkers Schumann. Zart schwebende Triolenfiguren, träumerische Melodiebögen und harmonische Verzückung zeichnen Eusebius aus. Das ASCH-Motiv erscheint umspielt von Nebennoten wie ein vages Traumgebilde. Hier nimmt Schumann sich aus dem lauten Treiben heraus und zeigt uns sein innerstes Empfinden. Verträumt, mild und ein wenig wehmütig. Für viele ist Eusebius der poetische Höhepunkt des Zyklus. Auf den Träumer folgt der Feuerkopf. Floristan, inspiriert von Beethovens Fidelio, ist Schumanns zweites alter Ego. Impulsiv, stürmerisch und extrovertiert. Die Musik jagt hier atemlos voran, abrupt und leidenschaftlich. Interessanterweise zitiert Schumann mittendrin das Hauptthema aus seinen Papillon Opus 2. Floristan scheint in Erinnerungen an einen früheren Ball zu schwelgen oder vielleicht die Schmetterlinge flattern zu sehen. Das ASCH-Motiv ist auch hier Motor der Bewegung, bricht aber immer wieder ab, als ob Floristan im Überschwang stockt. Man hört Schumanns ungestüme Seite in voller Pracht. Floristan und Eusebius zusammen verkörpern die beiden Extreme seiner Persönlichkeit. Und im Karneval begegnen sie sich sozusagen als Charaktere auf dem Maskenball. Nun folgte wieder eine Figur, die Kokette, also ein flirtendes Mädchen. Schumann zeichnet die Kokette mit einem neckischen, hüpfenden Thema voller Synkopen und Verspieltheit. Das ASCH-Motiv ist im melodischen Material versteckt und taucht in punktierten Rhythmen auf, sozusagen als kicherndes Motiv. Man stellt sich eine junge Dame vor, die mit dem Fächer klimpert und die Herren mit Augenzwinkern um den kleinen Finger wickelt. musikalisch sehr charmant und im Wortsinne kokett. Weiter geht es mit Replik, bedeutet Erwiderung. Und das ist kein Zufall. Schumann schrieb Replik als unmittelbare Fortsetzung. Es hängt motivisch mit der Kokette zusammen. Es ist quasi der Nachtanz der Kokette. Interessanterweise ist dabei, dass am Ende der Replik Schumann keinen separaten Abschluss platziert, sondern es folgt direkt, aber stumm, das Rätsel der Sphinx. Hier schiebt Schumann ein mysteriöses Intermezzo ein. In der Partitur stehen drei Mini-Abschnitte. Jeder besteht aus einigen wenigen Noten in F-Schlüssel ohne Rhythmusangabe. Das sind die Tonkombinationen SCHA, ASCH und ASCH. Es sind also die drei wichtigen Buchstabenkombinationen als Rätsel aufgeschrieben. Diese Sphinxen sollen laut Schumanns Anweisung nicht gespielt werden. Sie dienen als Schlüssel zur Entzifferung des Werkes und markieren den Wendepunkt im Zyklus. Viele Pianisten drucken die Sphinxstellen im Booklet ab oder schweigen an dieser Stelle kurz. Hören wir nun die Nummer 8, Replik. Nach dem ominösen Intermezzo geht es im fliegenden Tempo weiter. Der Titel Papillon bedeutet Schmetterlinge. Ob Schumann hier wieder auf sein eigenes Werk Opus 2 anspielt? Interessanterweise schreibt er ausdrücklich, dieses Stück sei unabhängig von seinem früheren Werk gleichen Namens. Vielleicht wollte er einfach die Leichtigkeit von flatternden Schmetterlingen oder Tänzern andeuten. Musikalisch ist Papillon äußerst kurz, wirbelnd und brillant. Das ASCH-Motiv ist wieder präsent. Jedenfalls bringt das Stück nach den rätselhaften Sphinx wieder Schwung in die Party. Schumann gibt nun seinem Tonrätsel einen eigenen Tanz, den er übersetzt tanzende Buchstaben nennt. Schumann buchstabiert fröhlich mit den Noten. Dieses Presto-Stück ist quirlig und spielerisch, fast wie ein Scherzo. Als die Komposition entstand, ging es in Schumanns persönlichem Leben hoch her. Er war mit Ernestine von Fricken verlobt, der unehelichen Tochter eines böhmischen Barons aus Asch. Die Beziehung war zunächst leidenschaftlich, doch hatte die junge Frau rechtlich keinen Anspruch auf ein Erbe. Diese Unsicherheit kühlte Schumanns Eifer merklich ab. Am Neujahrstag 1836 löste Schumann die Verlobung mit Ernestine schließlich endgültig. Karneval war zu diesem Zeitpunkt bereits fertiggestellt. Interessantes Detail am Rande: Ernestine von Fricken verlobte sich später mit einem weiteren großen Komponisten, Franz Liszt, den sie ebenfalls nicht heiratete. Ernestine ist im Zyklus als Estrella verewigt. Schumanns neue Liebe, Clara Wieck, die junge Pianistin und Tochter seines ehemaligen Lehrers, taucht hingegen als Chiarina auf. Schumann hatte schon während der Arbeit am Karneval mehr und mehr Zuneigung zur damals erst 15-jährigen Clara entwickelt. Schumann stand also während seiner Komposition an einem Scheideweg zwischen zwei Frauen. Diese zwei Stücke stellen wir nun gegenüber. Es erklingt zuerst Chiarina. Das Stück ist leidenschaftlich und etwas stürmisch. Es erinnert fast an einen Ausschnitt aus einem romantischen Klavierkonzert. Im Hauptmotiv steckt Ass-CH. Auffällig, hier erscheint der Ton Ass scharf als Dissonanz und löst sich nach C-Moll. Quasi ein harmonischer Seufzer. Obwohl noch ein Stück dazwischen steht, gehen wir direkt zum Pendant zu Chiarina. Estrella beginnt liebevoll, notiert con affetto, also mit Zuneigung. Man hört einen empfindsamen, fast schwärmerischen Ton in F-Moll. Dann wechselt es zu più presto, schneller, und bekommt Dringlichkeit. Es wirkt etwas stürmischer, dunkler als Chiarina. Dennoch ist es ein herzliches musikalisches Porträt, das die Zuneigung nicht leugnet. Zwischen den zwei Stücken, die den Damen seines Herzens gewidmet sind, hat Schumann eine besondere Hommage an einen Zeitgenossen komponiert, Frédéric Chopin. Schumann bewunderte Chopin sehr und hatte ihn 1831 in einem berühmten Artikel als Genie gefeiert. Hut ab, ihr Herrn, ein Genie, schrieb er begeistert in seiner ersten veröffentlichten Kritik. Im Karneval zollt Schumann Chopin Respekt, indem er sein pianistisch-poetisches Idiom in diesem Stück imitiert. Chopin ist ein lyrisch aufgewühltes Stück, das mit seinem ornamentalen Diskant und sehnsuchtsvollen Mollakkorden tatsächlich wie eine Chopin-Improvisation anmutet. Am Ende erklingt dann doch subtil Schumanns eigenes Motiv. Interessant am Rande, Chopin selbst schätzte Schumanns Musik bekanntlich weniger. Er soll sogar über Karneval gesagt haben, es sei keine Musik. Doch Schumann ließ sich davon nicht beirren. Seine Verehrung für Chopin war größer als persönliche Eitelkeit. Nun folgt eine der gefühlvollsten Nummern, Reconnaissance, die Wiedererkennung oder Erkennungsszene. Man kann sich vorstellen, in der Mitte des Balls treffen zwei Maskierte plötzlich aufeinander und erkennen sich. Meint er nun Ernestine oder doch Chiara? Die Fantasie darf mitmaskieren. Die Musik ist schwärmerisch bewegt in leuchtendem Astur mit einem Gesang, der in Oktaven vorgetragen wird. Zurück zur Commedia dell'arte. Pantalon und Colombine treten als Paar auf. Pantalone ist der alte, geizige Kaufmann, Colombine die hübsche junge Frau, oft Pierrots Geliebte. Schumann vereint sie in einem Stück voller Witz und Tempo. Die Musik hüpft in raschen Sechzehnteln, wechselt zwischen grummelnden tiefen Tönen und hellen, koketten Wendungen. Das Asch-Motiv bildet erneut die Grundlage. Hier zeigt Schumann sein Talent für musikalische Ironie. Das Stück beginnt in schelmischem F-Moll und moduliert schließlich in strahlendes F-Dur zum Schluss. Man könnte sich Pantalon vorstellen, wie er unbeholfen Kolumbin nachjagt, während sie ihm geschickt entwischt. Schumann verbindet die nächsten zwei Stücke musikalisch, Valse Allemande und Paganini. Schumann kennzeichnete es als Walzer mit Paganini-Zwischenspiel in der Mitte. Valse Allemande bedeutet deutscher Walzer und Schumann beginnt schwungvoll in Astur mit einem schnellen Walzerthema, Molto Vivace. Dann bricht plötzlich das Intermezzo Paganini in F-Moll herein, virtuose, gegeneinander laufende Sechzehntelketten, die rhythmisch verschoben sind. Hier imitiert Schumann offenbar die atemberaubenden Läufe und Doppelgriffkaskaden des legendären Geigenvirtuosen Niccolò Paganini. Paganini war zu Schumanns Zeit ein Superstar. Schumann selbst hatte Paganini 1830 in einem Konzert erlebt und war so inspiriert, dass er Klavieretüden nach Paganinis Capriccen schrieb. In Karneval setzt der Paganini ein musikalisches Denkmal. Die Kombination mit dem Walzer hat durchaus Humor. Man stelle sich vor, mitten im feurig derben deutschen Walzer stürmt Paganini herein, spielt eine teuflische Solokadenz und dann tanzen alle wie rasend weiter. Genau das passiert. Nach dem Presto Intermezzo kehrt der Walzer in noch gesteigerter Lebhaftigkeit wieder zurück und schließt das Stück ab. Beide Nummern lasse ich hintereinander erklingen. Thank you. folgt ein Geständnis, Aveu. Gemeint ist wohl ein Liebesgeständnis. Nach all der Tanzwut tritt hier ein Paar ins Halbdunkel, um sich heimlich die Liebe zu gestehen. Die Musik ist leidenschaftlich und doch innig. Beginn in schwermütigem F-Moll, dann moduliert es nach Astur, was wie Erfüllung klingt. Welches Paar mag Schumann hier im Sinn gehabt haben? Vielleicht ist es bewusst unspezifisch gehalten. Ein allgemeines Liebesbekenntnis im Maskenballtrubel. Die Tanzenden promenieren durch den Saal, um frische Luft zu schnappen. Das folgende Stück, Promenade, hat einen schreitenden, aber eleganten Charakter. Eine kleine Atempause vor dem Finale. Thank you. Man denkt nun, eine wirkliche Pause zu bekommen, doch dieser Titel ist etwas irreführend. Es soll wohl keine Pause im Sinne von Schweigen sein, sondern ein musikalischer Vorspann zum Finale. Schumann lässt hier den schnellen Teil des Präambül kurz wieder aufleben und moduliert dann spannungsvoll in Richtung der Schlusstonart A-Dur. Es ist wie das Summen im Saal, bevor der letzte große Tanz beginnt. Mit der Pause zieht Schumann dramaturgisch die Vorhänge zur Seite für den finalen Auftritt. Und das in nur 18 Sekunden. Schreiten wir zum großen Finale. Interessant ist hier der gesellschaftspolitische Hintergrund jener Zeit. Wir befinden uns im Vormärz der Revolution von 1848 in einer Epoche des aufkeimenden Liberalismus und der künstlerischen Aufbrüche. Zensur und Metternichsche Restauration drückten zwar noch auf Europa, doch junge Künstler wie Schumann suchten nach neuen Wegen. In Karneval zeigt sich das unter anderem in der folgenden Davidsbund-Idee. Schumann setzt ein musikalisches Zeichen gegen die Philister, die Verfechter des alten Stils. Der Marsch der Davidsbündler am Ende symbolisiert diesen Kampf der neuen Kunst gegen die alte. Übrigens war Karneval Schumanns erste Komposition, die er nach Gründung der neuen Zeitschrift für Musik veröffentlichte. So markiert das Werk auch den Aufbruch des jungen Schumann als Komponist und Publizist zugleich. Schumann lässt in seinem krönenden Abschluss seine imaginäre Künstlertruppe, die Davidsbündler, symbolisch gegen die Spießer, Philister, antreten. Der Witz dabei: dieser Marsch steht im Dreivierteltakt, also einem Walzertakt. Das ist Schumanns ironische Pointe. Die Revolution der Künstler kommt tanzend daher. Musikalisch verarbeitet das Finale viele vorherige Motive. Man hört flüchtige Zitate aus verschiedenen Karnevalstücken noch einmal aufflackern. Besonders prägnant ist aber der Großvatertanz. Dieser alte Kehraus, ein bekanntes deutsches Lied des 18. Jahrhunderts, steht hier für die Philister, die Altvorderen mit ihren verknöcherten Idealen. Schumann hatte den Großvatertanz schon in seinem Werk Papillon am Schluss zitiert, als Symbol des ausklingenden alten Jahres. Hier setzt er ihn erneut ein, um die altmodische Garde darzustellen, die es zu besiegen gilt. Kurz vor Schluss baut Schumann noch ein musikalisches Schmankerl ein. Es erklingt ein Motiv, das stark an Beethovens Es-Dur-Klavierkonzert erinnert. Vielleicht ein Seitenhieb, vielleicht Zufall. Schumann behauptet hier jedenfalls nichts Offizielles. Nach diesem wilden Treiben endet der Marsch in triumphierendem A-Dur mit großem Glanz. Ein strahlendes Finale. Die Davidsbündler haben also gewissermaßen den Kampf gewonnen. Zumindest in Schumanns fantasievoller Revolution. So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Wenn demnächst die letzten Narren vom Straßenkarneval heimkehren, können Sie mit Schumanns Karneval Ihren eigenen geistreichen Faschingsausklang feiern, Kopfhörer auf oder Lautsprecher an und eintauchen in die wunderbare Welt der Pierrots und all der verborgenen Botschaften und funkelnden Klänge. Schumann zeigt uns, dass hinter jeder Maske ein Mensch mit Herz und Vision steckt. Und manchmal trägt ein Mensch auch mehrere Masken zugleich. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.